Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Stateles.
Direkt von den Straßen, ihr Opfer!
Heute mit einem Gast, tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
Und jetzt geht's los.
Ja, guten Tag.
Ne? Ich begrüße dich, Walle. 30. Episode. Wieder so ein kleines Jubiläum, so einen kleinen Meilenstein hier erreicht. Wie geht's dir?
Gut, ich fühle mich geehrt. Ich habe heute eine Fahrradtour gemacht, eine lange. Meine erste sportliche Betätigung seit langem. Und habe mir jetzt gerade ein Bier aufgemacht. Und das ist ganz hervorragend, das Gefühl.
Großartig. Ja, das Gefühl kenne ich. Bei mir ist es allerdings gerade so, dass ich gestern das ein oder andere Bier verzehrt habe und dementsprechend gerade noch ein wenig mit mir kämpfe.
Schön.
Und noch bei Wasser bleibe.
Ah ja, na gut.
Weißt du. Von daher, ja, aber lass es dir schmecken. Schön, dass du da bist. Wir müssen dich trotzdem mal kurz vorstellen. Nicht jeder kennt dich. Du bist, jetzt wird es eigentlich lustig, bist du der Typ von Gewohnheitstrinker oder bist du der Typ von Brutal Bravo? Oder also, welcher Typ bist du?
Ich glaube, ich bin der Typ von Gewohnheitstrinker, aber bei Gewohnheitstrinker bin ich kein Gründungsmitglied, aber am längsten schon dabei.
Ja.
Wo Brutal Bravo der Typ bin, der zwar Gründungsmitglied ist, aber Brutal Bravo gibt es dafür noch nicht so lange.
Ah, okay. Ja. Und je nachdem, aus welchem Blickwinkel dann man immer guckt.
Genau.
Ja, okay. Sind zwei, weiß ich nicht, interessante Projekte, würde ich es mal nennen. Du hast bei Bomber 19 hast du auch noch mitgespielt oder spielst du auch noch mit, ne?
Da habe ich auch noch mitgewirkt, genau. Und dann bei Proto noch. Das ist ja gerade eine Scheibe rausgekommen bei Control.
Genau. Das ist jetzt ganz frisch. Müssen wir alles hier irgendwie mal ein bisschen abarbeiten und mal so ein bisschen vorstellen und näher beleuchten. Wie wir eigentlich in den Folgen davor auch immer klassisch. Fangen wir aber vielleicht erstmal mit dir an. Woher kommst du?
Ich komme aus Freiburg, aus dem Südwesten Deutschlands. Weltstadt. eine schöne kleine Großstadt, große Kleinstadt. Südwesten im Dreiländereck, nahe Straßburg und Basel. Dann kommt erstmal nix, dann kommt irgendwann Karlsruhe. Ja, so daher komme ich. Vom Fuße des Schwarzwaldes.
Okay, ja, da habe ich auf jeden Fall noch ein paar Fragen. Na, da ja. kommen wir dann erstmal da, also erstmal geht es jetzt um dich und dann geht es um Freiburg. Bist du gebürtig aus Freiburg da groß, also da geboren, groß geworden?
Genau, also ich bin zwar nicht da geboren, aber das lag eigentlich nur daran, weil ich wegen Geburtsproblemen ein Krankenhaus gebraucht habe, das da durchgehalten habe. Aber ich, so wie meine Eltern, komme aus Freiburg und habe da mein Leben lang gelebt bis vor 10 Monaten.
Okay, wo bist du jetzt unterwegs?
Jetzt lebe ich in Bochum.
Oh, okay.
Bin gerade frisch hergezogen, sozusagen.
Okay, trotzdem, wie wird man in Freiburg groß? Also offensichtlich erfolgreich, aber wie war es da?
Also, ich meine, Freiburg ist halt eine sehr studentische Stadt.
Okay.
Was sich so klar in der Innenstadt irgendwie zeigt. Es gibt jetzt keine große Industrie oder sowas. Großes Universitätsklinikum und halt eben die Uni und dann halt noch so Zeug drumherum. Viel dann Land direkt drumherum. Also meine Mutter zum Beispiel kommt vom Kaiserstuhl, das ist so die Weinregion, wo ein Haufen kleiner Dörfer sind und so. Also das sind sozusagen ein bisschen der Rahmen. Und dann bin ich da relativ behütet aufgewachsen, wie das so ist, dann irgendwie in so einer nicht zu heftigen, aber Kleinstadt, die trotzdem viel Szene mitbringt. Und so bin ich da auch dann relativ früh da reingerutscht.
Okay, verrückt, ja. Also gut, dass du es ansprichst. Das ist quasi auch das Thema, was ich mit dir auch nochmal irgendwie ein bisschen abkaspern wollte. Freiburg und Szene. Ich sag mal jetzt egal, erstmal welche, Hardcore, Punk, Metal, was auch immer. Trotzdem bei dir erstmal, wann ging das bei dir mit der Musik los und mit welcher und wie bist du dazu gekommen?
Ja, also ich habe, keine Ahnung, ich bin halt so mit 13 Punkrocker geworden irgendwie, hab da irgendwie in der Schule jemanden kennengelernt und dann so gab es damals eine große Straßenpunk-Szene in Freiburg, wo ich dann irgendwie meine Nachmittage verbracht habe.
Okay.
Und das war dann so mein erster Zugang auch so zu einmal irgendwie so ein bisschen Rebellion und einem eigenen Musikgeschmack mit sowas, wo man sich irgendwie abgrenzt von anderen zu entwickeln.
Ja.
Und dann habe ich halt auch ziemlich schnell dann auch Gitarre gelernt, weil Punk halt immer hieß, okay, du musst nicht viel können, kannst trotzdem machen. Und
das, hat sich bewahrheitet?
Ja, und da kommt halt noch hinzu, mein Vater zum Beispiel ist Jazzmusiker und wir sind auch als ich klein war immer mit den ganzen Jazzmusikern unterwegs gewesen und irgendwie konnte ich ihm dann quasi zeigen, dass man Musik machen kann, ohne dieses ganze Dudelei und den ganzen Scheiß.
Ja.
Und das war dann irgendwie auch so. Also ich hatte sehr einfach Zugang zu Musikinstrumenten auf die Art und Weise, aber wollte gleichzeitig was ganz anderes machen.
Und damit waren deine Eltern aber cool?
Ja, im Grunde schon. Also die haben das dann einigermaßen, also Punk fanden sie jetzt nicht so cool. Und wenn dann plötzlich Mercedes-Sterne überall rumfliegen und die Nachbarn sich empören. Und das dann mit der Schule auch mal nicht so lief und sowas, klar, wie das halt dann irgendwie so ist.
Ja.
Wenn die Pubertät dann auch stärker wird. Aber im Grunde, ja, klar, fand das natürlich dann auch irgendwie ganz gut, wenn ich, also jetzt so einen, hat ein paar Jahre gedauert, aber als mein Vater dann auch irgendwann gemerkt hatte, dass ich jetzt vielleicht nicht nur in Proberäumen abhänge und mich besaufe. Nicht nur, ja.
Nicht nur, ja.
Ja, fand er, irgendwann hat er es dann kapiert, so, ist okay, kannst du machen, Junge. Aber ja, genau. Und dann habe ich so mit 15 oder sowas meine erste Band gegründet. Dr. Dick and the Nurses.
Ah ja.
Da gab es dann auch eine Platte.
Spektakulärer Name auf jeden Fall.
Ja, da haben wir, fanden wir sehr witzig, genau. Ja, ich glaube, die haben sich dann damals aufgelöst, da war ich so 18. Da habe ich dann auch schon bei Trinkern gespielt. Und okay. Dadurch, dass die Freiburger Szene ja, also ich würde sagen, immer relativ groß war und breit aufgestellt war, aber man kannte sich natürlich untereinander. Also der Walfisch war so der Hauptanlaufpunkt.
Und auch der einzige, oder? Oder gibt es da noch mehr in Freiburg?
Nee, also den Walfisch gibt es ja nicht mehr. Der hat vor, was ist das, 2,5 Jahren schon wieder, 1,5 Jahren, an Silvester zugemacht sozusagen.
Kurz vor der Pandemie.
Genau.
Mhm.
Und es gab, aber Freiburg hat eine lange Punkrock-Geschichte. Also das fängt ja schon damit an, dass Mitch, der Betreiber vom Walfisch, seit, keine Ahnung, 83 oder sowas, der Manager von Exploited ist.
Er ist ja auch immer mit denen unterwegs auf Tour und so. Ne?
Genau, und das ist so also unser Kernstück sozusagen gewesen, was so Konzert und Kneipen anbelangt. Dann gab es ja das Crash noch, oder das gibt es ja auch noch. Das Café Atlantik, jetzt das Kiez noch. Und so gibt schon ein paar Läden. Und es war auch irgendwie alles weniger geworden, hat sich alles ein bisschen verlaufen und ist irgendwie nicht mehr so so Szene, wie man es vielleicht früher irgendwie kannte, aber es gibt trotzdem noch Leute, die was machen und vor Ort sind. Und ich meine, über die Jahre ist das ja auch so, dass man zwar, also als ich 16 war, sind wir in Walfisch gegangen und dann hast du da einfach einen Haufen Glatzen getroffen und warst froh, Glatzen zu treffen, hast dich besoffen. So.
Wann war das? Also wann warst du 16?
Jetzt muss ich mal zurückrechnen. Vor 13 Jahren, 14 Jahren. Ja, genau. Und die Freiburger Szene, so wie ich sie jetzt irgendwie auch erlebe und so Teil davon bin, ist halt für mich jetzt eher sowas, halt ein Freundeskreis, der so ein bisschen erweitert ist, halt durch Leute, die Leute kennen und da was machen und da was machen und die sich schon lange kennen und in den gleichen Läden abgehangen sind und Sachen zusammen gemacht haben.
Mhm. Nee, weil ich frage nur, weil man, also finde ich so nach außen hin, weiß ich, ist vielleicht auch meine öfters angesprochene Großstadt-Arroganz, die ich da auch mitbringe, bekommt man das nicht so mit. Weißt du, dass da irgendwie so in Freiburg jetzt irgendwie auch so ein, keine Ahnung, wie so ein kleiner Hotspot auch bestand und irgendwie da doch öfters, also wenn du sagst, ne, dass da eine vitale Szene sich irgendwie auch rumgetrieben hat und nach wie vor auch aktiv ist, nur wenn man, ne, wenn man dann vielleicht mal so die Tourposter oder so Bands sieht, wo die immer spielen, also Freiburg taucht da nicht häufig auf.
Also wir sind, glaube ich, das Problem ist so ein bisschen immer gewesen, dass wir nie so Samstagshows bekommen haben. Also Mitch hat ja viele Touren gemacht, hat ja auch eben mit Exploited die ganzen Kontakte oder keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Agnostic Front spielt einmal im Jahr in Freiburg, ist gefühlt. Und das sind dann aber alles halt so Mittwochshows.
Ah, okay.
Das heißt, die großen Dinger, die spielen immer woanders, weil du in Freiburg halt gar nicht so viele Leute rankriegst, um so die Number One Superbands ranzukriegen.
Um die Wochenendgagen dann aufzubringen,
genau,
wahrscheinlich.
Genau, aber so die Durchgangsshows sind dann doch immer da. Und da ist schon mal ein Eindruck gewesen, dass über die Jahre immer viel los war, eigentlich schon an Konzerten.
Okay. Naja, und ihr seid ja da unten aufgrund der Lage mit der Schweiz und was ist nebenan, Frankreich und keine Ahnung was. Ja. Also könnt ihr ja wahrscheinlich auch relativ schnell irgendwo anders hin, ne? Also ich meine, wie weit ist Zürich weg?
So 2 Stunden, 2,5, sowas. Ja, genau. Ja. Aber du musst auch berechnen. Also Basel hatten wir auch immer Kontakte und so. In Villa Rosenau haben wir früher ein paar Mal gespielt und sind auch ab und zu hingefahren. Aber also, Schweiz ist halt, da zahlst du ein Konzerteintritt und dann hast du schon keine Kohle mehr zum Saufen.
Ja, das stimmt wohl. Und dann die Getränke bisschen, kannst du auch nicht bezahlen.
Ganz genau. Das war immer also ein bisschen witzlos, ein paar Mal gemacht, aber es ist echt, da musst du so viel Asche auf der Seite haben. Aber andersrum ist natürlich super, wenn die Schweizer dann nach Freiburg kommen für Konzerte, weil du ein paar Leute rankriegst, die dann auch die Tickets bezahlen.
Und aber hat das funktioniert?
Ja, also schon so, dass wenn Konzerte in Freiburg sind, dass man auf die Schweizer und auch auf die Franzosen, Straßburg, Colmar und sowas, Mulhouse angewiesen ist und dass die auch vorbeikommen. Und da gibt es ja auch Kontakte, Leute, die auch in Straßburg was machen. Und Basel aktuell weiß ich gar nicht mehr so, da war jedenfalls eben so, als ich so Teenager war, hatten wir dann eine ziemlich große Crew von Basler Jungglatzen und Freiburger Jungglatzen, die sich dann da auch viel getroffen haben zusammen.
Ja.
Aber das ist ein bisschen eingeschlafen. Aber.
Naja, kann man ja mal gucken, ne? Was nach der Pandemie denn da.
Ja, es gibt ja immer noch genug Leute, so die man, die man kennt. Und
ja, cool. Wie ging es dann bei dir weiter? Du hast es erwähnt, du hast irgendwann angefangen, Gitarre zu spielen, hast angefangen, in Bands zu spielen. Machen wir gleich das ganze Bandkapitel, machen wir mal auf. Hast du irgendeinen Job gelernt oder bist du Punkrocker?
Nee, ich lebe von der Musik nicht, keine Chance. ich habe studiert.
Ui,
damit fein. Aber nichts angefangen und dann jetzt nochmal eine Schreinerlehre angefangen.
Okay. Was hast du studiert?
Ich bin studierter Philosoph und Germanist.
Upala, wie kommt man denn dazu?
Nach der Schule, also ich hab irgendwann Abitur gemacht, dann ein Jahr lang in der Gastro gearbeitet, wollte eigentlich Koch lernen, aber mit Bands war das nicht vereinbar. Hab das dann doch gelassen und dann habe ich mich mal eingeschrieben. Ich war erst eingeschrieben, um ein bisschen Kindergeld zu schröpfen. Und dann dachte ich ja, okay, so ich habe immer gern gelesen und mich für so Zeug interessiert und habe das dann halt auch, habe mich da dann eingeschrieben und das durchgezogen. Ich habe das auf Lehramt studiert, also Gymnasiallehramt, habe dann Staatsexamen gemacht mit der Option zu unterrichten eben. Bin deswegen dann auch nach Bochum gezogen, also nicht deswegen, aber ich bin dann nach dem Studium nach Bochum gezogen, zu meiner Freundin, die hier lebt. Hab's Referendariat angefangen und sofort abgebrochen. Weil klar war, dass ich keinen Bock habe auf Schule und
auf die Kids oder auf Schule?
Die Kids sind das Beste an der ganzen Sache.
Okay.
Aber das System Schule und die Kollegen und dann sitze ich da am Lehrertisch mit den anderen jungen Lehrern und dann erzählt die eine, dass sie jetzt heiratet und einen Polizisten heiratet und dann dachte ich, oh Gott, ich bin hier einfach, ich muss hier weg.
Scheiße, schnell das ACAB-Shirt umdrehen, ne?
Ja, so in etwa. Und nee, Schule, ich habe in Dortmund in einer Gesamtschule jetzt dann so ein bisschen halt unterrichtet und Kids sind super. Das ist nicht das Thema, aber das System und derjenige zu sein, der da irgendwie nach Guten und Schlechten sortiert, da bin ich nicht an der richtigen Stelle.
Okay, du bist ja selber zur Schule gegangen. Hättest du dir vielleicht so einen Lehrer gewünscht, so wie du jetzt quasi?
Naja, das Ding bei mir war ja, also ich bin in der 10. Klasse, habe die mittlere Reife verkackt.
Ja.
Bin da mit, ich glaube, 2 Sechsern und 3 Fünfern hängen geblieben. Hab also ein Jahr quasi nicht die Schule besucht.
Okay.
Und habe deswegen keine mittlere Reife gehabt. Und ich bin damals, dann wurde umgestellt von diesem G9 in G8, das heißt von 13 Jahren zum Abitur auf 12 Jahre zum Abitur umgestellt.
Das haben sie jetzt wieder zurückgestellt, oder?
Oh, du, da bin ich nicht drin, keine Ahnung.
Kann okay. Sein.
Jedenfalls war ich der letzte Jahrgang mit meiner Fächerwahl und deswegen konnte ich nicht einfach nur sitzen bleiben, weil die Jahre nicht kompatibel waren, die Schulklassen.
Also haben sie sich durchgedrückt, oder?
Nee, ich bin zurückgestuft worden. Ich bin von der 10. in die 9. Klasse gekommen.
Ja.
Und das war natürlich frustrierend. Ich damals schon Skinhead gewesen und plötzlich halt mit 2 Jahre Jüngeren. Und in dem Alter ist das, glaube ich, auch ein großer Unterschied.
Oh ja.
Und und dann war ich halt plötzlich nicht mehr der Klassenclown, der irgendwie nur Scheiß gebaut hat, sondern hab dann halt, ja, was dazu machen, dann hörst du halt zu, ne? Und dann haben mich die Lehrer auch ein bisschen ernster genommen, weil ich ja auch ein bisschen älter war.
Mhm.
Und dann habe ich halt das Abitur gemacht, weil mittlere Reife hatte ich nicht mehr und das hätte da hätte ich die Schule wechseln und so einen extra Scheiß machen müssen, also bin ich halt in der Klasse geblieben. Und dann habe ich Abitur gemacht.
Ja. Okay, na ja, gut. Aber krass, also ich meine, hat sich irgendwas am Schulsystem geändert? Also in deiner Erinnerung, so wie du zur Schule gegangen bist und dann hast du es ja jetzt selber von vorne mal erlebt oder ist das immer noch die gleiche Suppe?
Also, nee, ich glaube, grundsätzlich hat sich da nichts geändert am System. Es gibt natürlich viel mehr Wissen darüber, wie Lernvermittlung gut funktionieren kann und wie man Jugendliche motivieren kann, da mitzumachen. Aber das System ist immer noch dasselbe. Und das hat ja auch damit zu tun. Das
schlimm, oder?
Ja, also da sitzt du drin. Dann hast da Lehrer, die seit 40 Jahren keiner mehr auf die Finger guckt.
Also sowas meine ich.
Ja, ich habe in Dortmund an der Gesamtschule unterrichtet eben, hatte ich da einen Lehrer, der da halt, ne, also klar, war schon ein bisschen schwierige Kids und so, alles cool. Aber dann macht der beschissenen Unterricht, erzählt völligen Scheiß und sagt dann, ja, den Kids ist ja eh alles scheißegal. Ja, aber wenn du beschissen unterrichtest und denen auch nur Scheiß erzählst, dann haben die keinen Bock da drauf. Und kapieren es auch nicht, wie auch, wenn du denen nur Scheiß erzählst.
Also ist Schule schon lehrerabhängig, oder? Kann man das,
ja,
so, kann man das so sagen?
Klar, wenn du dann die jungen Lehrer hast, die frisch von der Uni kommen, die halt wirklich gelernt haben, wie du das machst, und denen, ja, die können.
Die vielleicht auch noch Bock haben?
Die vielleicht auch noch Bock haben und die vielleicht auch noch einen Bezug zu Schülern haben und nicht einfach nur versuchen, ihre Lieblingslehrer aus ihrer eigenen Schule nachzustellen. Da kannst du was reißen, glaube ich. Aber da musst du auch Bock haben als Lehrer, du bist ja Einzelkämpfer. Ja.
Okay.
Da drin zu sitzen und dann Scheiß da durchzuziehen und dann dir von den Alten anhören zu lassen, dass du für einen, keine Ahnung, Klugscheißer bist.
Mhm.
Ja, und ach, das ist irgendwie,
kein
was
Bock.
Sollen die machen, die da Bock drauf haben und Bock haben, da irgendwie auch in der Situation zu. Du bist ja trotzdem derjenige, der da steht und den Idioten, die du vielleicht auch ganz sympathisch findest, da Zeug an den Kopf zu reden, dass die vielleicht auch gar nicht passiert und dass du da irgendwie schmackhaft machen musst. Und dann mache ich das über irgendwas, was keine Ahnung, was so ein bisschen eigenständiger ist und nicht in so einem engen System drin hängt.
Ja, verstehe ich. Bist du da mit deinem mit der klassischen Skinhead-Kluft aufgelaufen in der Schule?
Im Grunde schon. Aber das Schöne bei der Skinhead-Kluft ist ja, dass die von Tischdecken, Hemd tragenden Supersmarty mit Loafers und keine Ahnung, Seidentuch zum Domestos Bomberjacken-Skin alles hast. Ja, das heißt, heute
aber klar, aber der Style an sich ist ja dann doch wahrscheinlich anders als bei einem klassischen Lehrer.
Ja, das stimmt. Also aber das war dann eher so, dass die irritiert sind, wie ich quasi, also für die sah ich dann so ein bisschen spießig aus, weil ich halt Hemd und Lederschuhe an hatte.
Ja.
Aber halt zugehackt bin. Das haben die nicht ganz zusammengekriegt.
Deswegen, und dann irgendwie vielleicht noch die Glatze, dann hast du so alte Feindbilder vielleicht im Kopf.
Also, ich glaube, die meisten Jugendlichen erkennen das nicht mehr.
Okay, die haben da gar keinen Bezug zu, oder
die was? Die haben da gar keinen Bezug zu. Die haben, also die kennen entweder so Skinheads aus den Nachrichten und da denken sie halt an die klassischen 90er Jahre Nazi-Glatzen.
Mhm.
Und ansonsten haben die da keinen Bezug zu. Finden sie es höchstens cool, so dass man tätowiert ist.
Okay, also, weil das hätte mich jetzt auch nochmal interessiert, ob dann vielleicht dein äußeres Erscheinungsbild da vielleicht irgendwie auch auf die Kids dann so anders gewirkt hat, als wenn jetzt da, weiß ich nicht, so ein Student da jetzt, also so ein klassischer Student da reinkommt und den versucht, irgendwas zu vermitteln. Und dann steht da halt so ein Typ, wie gesagt, zugehackt, vielleicht da irgendwie Karo-Hemd bis oben hin zugeknöpft, so, das wirkt ja dann auch erstmal anders.
Ja, aber ich glaube, das hat erstmal so ein bisschen für Irritation gesorgt und dann,
okay,
weiß ich nicht, vielleicht bei den großen Chaoten für so ein bisschen das Gefühl, dass sie, dass man auch als jemand, der vielleicht so ein bisschen auffällig ist, was reißen kann.
Aber, der ist einer von uns.
Ja, genau, ja. Aber das ist ja dann, also, die interessieren sich ja jetzt nicht so für Subkultur oder sowas. Da
war aber ich woran halt, liegt's?
Boah, keine Ahnung. Also, mein Eindruck war schon, dass, klar, Gangster-Rap ist halt das Hauptding, ne?
Ja.
Und dass da auch eine Identifikation stattfindet, die halt auch, die eine ähnliche, vielleicht eine ähnliche Funktion hat wie bei uns Subkultur früher irgendwie als Jugendliche, weil du dich halt, weil du so Stärke daraus gewinnst und eine Musik hast, die halt ultra aufputschend ist und
gefährlich.
Gefährlich ist, ja, wo du auch genau angefeindet wirst für. Also
okay, ja. Lässt sich also festhalten, Hardcore, Punk, Oi, also Skinhead, was auch immer, ist nicht mehr gefährlich genug.
Nee, das ist ja eine Nerd-Geschichte, das machen ja ein Haufen Nerds.
Okay.
Also, die meisten, ja, es gibt natürlich die klassischen Gewalttäter-Skins, aber die meisten, die jetzt über 30 sind oder 40, 50, das sind doch, also die das noch machen, das sind doch Nerds im Grunde.
Die da drauf hängen geblieben sind im Endeffekt.
Ja, hängen geblieben, weiß ich nicht, aber das ist schon sowieso ein bisschen negativ, aber das.
Nein, jetzt nicht im negativen Sinne. Die sind halt einfach immer noch dabei.
Genau, finde ich auch sympathisch und ich finde das ja auch gut. Und
ja.
Und aber man muss ja natürlich auch sich da irgendwie dazu verhalten, dass die meisten, die sich mit den Subkulturen, in denen wir uns jetzt bewegen, die damit was zu tun haben, dass die halt darauf achten müssen, dass das halt keine Jugendkultur mehr ist und dass du dich halt auch. Also wenn man versucht, als Mit-40er immer noch wie ein 16-Jähriger zu sein, dann wird es irgendwann nicht mehr authentisch.
Mhm.
Ja, und das ist, glaube ich, ein bisschen die Kunst, mit der sich die Szene aktuell befassen muss.
Wie entwickelt man sich weiter oder wie stellt man sich auf? Oder also was meinst du? Also oder wie kriegt man Nachwuchs überhaupt noch ran?
Naja, zum einen geht es dann darum, dass man halt auch, also, boah, keine Ahnung. Also wie man Nachwuchs rankriegt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Aber es geht ja auch dann darum, dass man halt nicht zu so einer Folklore-Nummer wird, indem man dann noch die alten Songs abfeiert, was ja auch richtig ist. Aber dass man gleichzeitig versteht, dass man vielleicht eben kein 16-Jähriger mehr ist.
Ja.
Das war jetzt irgendwie nicht so, ihr müsst jetzt alle brav und nett sein und eure Steuern zahlen, aber ihr könnt das auch gerne nicht machen, aber dann behauptet nicht, dass ihr genauso verrückt seid wie mit 16. Das ist halt nicht mehr so. Ja,
ja. Ja. Nee, das finde ich eigentlich ganz spannend, auch mit diesen alte Songs abfeiern, ja, auf der einen Seite, aber vielleicht kann man auch akzeptieren, dass auch Songs nachkommen.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Und auch vielleicht die wertschätzen und nicht so eine Altersarroganz, so, nee, das höre ich mir nicht an. Das gebe ich mir nicht. Das ist nicht true.
Ja, also wenn es dann um diese Trueness-Geschichte geht, sowieso, klar. Aber ich verstehe es andererseits auch, wenn die Leute irgendwann, also ich habe genug Leute in meinem Freundeskreis, bei denen 2000 die Plattensammlung aufhört, weil dann die ersten Kinder kamen und man dann halt nicht mehr jede Platte kauft, die auf den Markt geworfen wird.
Und dann irgendwie noch, ja, absolut verständlich.
Ja.
Absolut verständlich. Aber es geht ja trotzdem auch um so eine. Das vermisse ich dann doch manchmal, so eine gewisse Akzeptanz auch, ich sag mal, jüngeren Bands gegenüber und dass man das vielleicht auch wertschätzt, was die dort machen und es nicht, weiß ich nicht, nicht belächelt.
Da sprichst du so, vielleicht mehr als aus deiner Berliner arroganten Szene.
Kennst du das nicht?
Doch, klar, aber ich hänge da ja, glaube ich, dazwischen. Ich bin ja nicht so alt wie die Alten.
Okay.
Folge dafür gut. Auch so ein bisschen. Ja.
Machen wir mal hier weiter, ansonsten verlieren wir uns ja völlig.
Achso, ja.
Du jetzt?
Nee, ja, keine Ahnung.
Jetzt bist du Handwerker.
Jetzt bin ich Handwerker, genau.
Ist ja doch ein ziemlich harter Cut, oder? Also vom Bildungsbürgertum, von der Bildungselite jetzt quasi zum Handwerklichen zu gehen.
Oh, es geht. Also ich habe mein komplettes Studium und davor halt immer als Koch gearbeitet. Immer auf als Werkstudent, was ja dann real als Teilzeit im Grunde ist. Das heißt so, dass irgendwie in einer Küche oder Werkstatt sein und was tun. Ja, das liegt mir schon einfach eher als zu unterrichten, sagen wir es mal so. Das reine Bildungsbürgerhandwerk,
ja.
Bürojob ja. oder so, hätte ich keinen Bock drauf. Also das ist mir dann eben auch, na klar, da natürlich mit aufgefallen, dass ich irgendwie so, wie will ich meine Kohle verdienen, indem ich jetzt da irgendwie mir noch irgendwie
einen Bürojob suche. Bau.
Ich meine, genau, lieber raus auf den Bau, lieber mit ein paar Leuten das zusammen irgendwie machen. Mhm. Als, keine Ahnung, in irgendeiner Scheiß. Ich meine, was willst du mit meinem Abschluss machen? Da gibt's keine Jobs außer unterrichten.
Ja, das ist
irgendwie nochmal was dazu machen, also.
Eher begrenzt dann die Möglichkeiten, ne? Ja, das verstehe ich.
Kann da irgendwie
rumkrümpeln. Okay. Ja. Ja. Parallel dazu, du hast es erwähnt, irgendwie immer auch in Bands gespielt, ne?
Ja, also genau, mit 17 bin ich bei Gewohnheitstrinker eingestiegen.
Mhm.
Und dann vor, lass mich raten, 5, 6 Jahren haben wir Brutal Bravo gegründet.
Ja. Dann machen wir erstmal hier Gewohnheitstrinker, oder?
Ja.
Also der Name ist ja erstmal ein bisschen skurril. Wenn man den Namen das erste Mal liest, sich jetzt die allerletzte Platte anhört, es geht schon ums Trinken, ne?
Ja, thematisch ist das schon, also das ist auf jeden Fall ein Motiv, das immer wieder kommt, ja. Ich würde aber nicht sagen, dass wir eine Saufband sind.
Okay, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen.
Seid ihr eine Saufband, war die Frage.
Ja, genau. Ich meine, das seid ihr nicht. Also ihr versteht euch schon als was versteht ihr euch? Eu-Punk-Band?
Ja, ich würde sagen, wir sind eine Eu-Band.
Okay. Eu hat ja immer noch dieses Klischee unpolitisch. Blabliblub, oder? Ist das immer noch ein...
Kannst du als Außenstehender, der jetzt nicht in der Eu-Band spielt, vielleicht besser beurteilen. Ist das immer noch das Klischee?
Ich habe schon das Gefühl, dass das irgendwie nach wie vor Eu ist irgendwie immer noch unpolitisch. Dann hast du so auf der einen Seite so ein bisschen so diese ich würde mal sagen, Nische. Oder Gruppierung, die sagt, naja, wir haben ja trotzdem unsere Werte, so eine antirassistisch und so weiter.
Ja.
Dann hast du die andere Schiene, die dann so ein bisschen sagt, nö, uns ist alles scheißegal, die dann vielleicht auch, wo man dann nicht ganz so genau hinguckt, wer da sich vielleicht auf den Shows rumtreibt oder mit wem man da Konzerte spielt. So. Also so würde ich es jetzt mal formulieren. Um jetzt den Bogen zu Gewohnheitstrinker zu schlagen, ihr habt ja da auch eigentlich einen ziemlich eindeutigen Song mit drauf, ne?
Ja, würde ich auch so sagen, aber ich weiß nicht, ob das jeder immer so versteht.
Wieso? Gab's da ein Missverständnis?
Nee, aber es ist ja, ich beobachte das dann lieber mal so ein bisschen, wie die Leute verstehen, was wir so sagen. Es ist ja nicht immer alles. Ich bin auch kein Freund von alles zu eindeutig zu formulieren, aber manchmal muss man da auch irgendwie. Oder manchmal passiert's.
Ja, das, ich meine, was wie Text irgendwie Halle und in Hanau? Also ich meine, es war ja dann, ist ja doch sehr eindeutig, worum es da geht.
Klar, genau.
Ne? Wie nimmst du das wahr? Also ist Eu, weiß ich nicht, nur so ein Label, was man sich aufdrückt und ein gewisser Musikstil? Oder ist das schon irgendwo was, wo du halt gewisse Werte mit verbindest?
Also ich, zum einen würde ich sagen, dass ich nicht so daran gehen würde, dass ich sage, Eu ist im Grunde das und das. Und
okay.
Also da so, es gibt quasi eine Seele des Eu und dann das wahre, super true Eu und dann gibt es so Abspaltungen und Sachen.
Wow,
sondern,
okay.
Also das ist ja so ein bisschen die Diskussion, die da läuft, dann nennen sich die True Eu und Real Eu und Super Eu, und das ist dann, also da versucht jeder für sich zu halten, was jetzt der richtige Eu ist. Und
ja. Ich
gehe dann da eher so ran, dass ich sage, okay, also was jetzt Eu-Punk, Eu-Musik ist, das wird halt immer wieder neu verhandelt in jeder Band, weil es ja jeder ein bisschen anders verwendet in einem gewissen anderen Kontext. Ja, und als ich als Punker dann Skinhead geworden bin, war Eu für mich halt, also das der Slogan, der da für euch irgendwie relevanter war, damals dieses Punks and Skins.
Mhm.
Das war so, so habe ich das in Freiburg auch erlebt, weil da Glatzen mit den Punks auch abgehangen sind und euch war so ein bisschen so, klar, irgendwie Skinhead-Mucke. Aber, keine Ahnung, Bands wie Daily Terror oder Blitz waren so, das waren Oi-Bands, weil die halt das so vereint haben irgendwie.
Mhm, okay.
Das fand ich cool so, ja, genau. Aber ich glaube halt auch nicht, dass Oi eine, oder die Skinhead, sagen wir mal, die Skinhead-Szene eine politische Szene ist. Das heißt nicht, dass sie nicht politisch sind, die verschiedenen Gruppen, das sind sie ja offensichtlich, wie du es ja schon gesagt hast, aber das
ja.
Die Skinhead-Szene selber ist keine politische Szene, ist keine politische Gruppierung wie die jungen Liberalen. Ja, das ist so funktioniert das halt einfach nicht. Das ist eine Jugendsubkultur, ja. Die alt geworden ja, ja, ja. ist, in der unterschiedliche politische Einstellungen plausibler oder weniger plausibel sind, einhergehend mhm. mit dem Lebensstil, der da geführt wird. Und
aber vereint dann im Endeffekt alle nur die Vorliebe für die gleiche Musik und der Kleidungsstil oder ist da noch
ich
mehr?
Ich weiß gar nicht, ob es was gibt, was alle vereint, was man so quasi als den großen, ich glaube, der große gemeinsame Nenner ist am Ende Stromgitarrenmusik, die am besten von Leuten gespielt wird, die ein bisschen zu dumm sind, um richtig gut zu spielen.
Okay.
Also wenn ich an Oi als Musik denke ich eher an Bands wie Comet 84 oder sowas. So von diesem mhm. schleppenden, wütenden, einfachen Punkrock, der halt ein bisschen zu langsam ist immer, um wo sich die Wut anstaut. also vom ja. Sound her. Aber es gibt ja genug Bands, die zeigen, dass dem eben nicht so ist. Blitz haben ja da auch ganz anders zum Teil gespielt oder Cock Sparrow sind ja wieder eine fast völlig andere Hausnummer. Stimmt. Das heißt, wenn wir da jetzt anfangen, über Musik zu diskutieren, dann kommen wir da auch auf keinen grünen Zweig, sondern man bezieht sich halt gemeinsam auf irgendetwas, was man die ganze Zeit dann auch wieder neu verhandelt. Und da gibt es natürlich so Eckpunkte, wie eben Working Class und Fußball und Saufen und Punk im Grunde, ja, schauen mal, euer irgendwie dann auch die das sind ja dann nicht die Reggae-Leute, sondern die mhm. Punkrock hören irgendwie. Das heißt, da gibt es auch eine Punk-Affinität. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die wiederum sagen, nee, warte mal, Oi ist eigentlich die Abgrenzung zum Punk.
Aber geht das nicht eigentlich Hand in Hand? Oi und Punk?
Ja, das ist eine völlig hirnrissige Diskussion. Natürlich geht das irgendwie Hand in Hand. Natürlich ist da aber auch eine Abgrenzung irgendwie da. Aber das ist ja jedes Jahrzehnt bedeutet das ja wie so ein bisschen was anderes für die Leute.
Mhm. Ja.
Also ich will da nicht so dogmatisch werden, aber trotzdem habe ich da für mich eine klare Vorstellung, was das für mich irgendwie bedeutet.
Okay. Und wo setzt dann die allseits beschriebene und verhasste Grauzone an?
Diejenigen, die Grauzone schreien, sind ja meistens nicht diejenigen, die in der Grauzone sind. Also von denen, die dann, ne? Also das ist
klar.
Das ist ja eher ein Label, das dann von außen aufgedrückt wurde.
Ja, ja.
Also wir sind ja mit Gewohnheitstrinkern, obwohl wir uns meines Erachtens immer eindeutig positioniert haben, da auch häufiger mal reingedrückt worden.
Ist das so?
Ja, ja. Also da gab es dann schon auch Anfeindungen zwischendurch.
Okay.
Das hat auch nachgelassen, ja. Aber es gab auf jeden Fall immer wieder Anfeindungen und Avancen.
Okay,
aber das hat dann eher, also diese ganze Grauzonen-Diskussion hat dann auch dafür gesorgt, dass plötzlich halt auch die Leute, die dann als Grauzone bezeichnet wurden, dann gesagt haben, ja, dann erst recht. Und dann sind
ja, genau, so trotz, ne?
Genau, und dann sind da plötzlich wirklich Leute aufgeschlagen, die wir eigentlich nie auf Konzerten haben wollten, weil die gedacht haben, das sind ja Leute, die denken so wie wir.
Mhm.
Das heißt, das hat eher, das war so eine, wie nennt sich das? Eine selbsterfüllende Prophezeiung manchmal.
Weil
dachten, wir werden, also hat man auch bei anderen Bands mitbekommen, die werden dann irgendwie in die rechte Ecke geschoben und plötzlich tauchen die Rechten auch auf, weil die Rechten dann denken, das sind ja rechte Bands.
Ja, weil
wollten die Bands da eigentlich nie was mit zu tun haben, haben sich da auch gegen positioniert. Und das war so ein paar Jahre ein bisschen merkwürdig, würde ich sagen.
Aber das scheint jetzt allgemein, weiß ich nicht, vielleicht ist es jetzt auch nur pandemiebedingt, keine Ahnung, vielleicht schätze ich das falsch ein, aber ich finde, es hat schon ein wenig nachgelassen, sodass dass jetzt immer mal wieder irgendwo was aufgetaucht ist, dass die Band jetzt da Grauzone ist und die Band ist da Grauzone und so weiter. Oder wie schätzt du das ein?
Ja, ich glaube, dass halt zum einen die Vorwürfe manchmal nicht mehr so ernst genommen werden, weil die Artikel, die dann da zum Teil rauskommen, auch einfach wirklich hundsmiserabel recherchiert waren, sodass die meisten Leute, die die Diskussion ein bisschen verfolgen, das dann schon für besser oder schlechter beurteilen konnten. Und dann gab es natürlich Bands, die dann quasi das schlechte Image sich zu Herzen genommen haben und dann einfach wirklich nach rechts abgedriftet sind.
Okay.
Die gibt es natürlich auch. Also klar,
das ist auch skurril, oder? Nur weil jemand das zu dir sagt und sagt, ja, hier, ich label deine Band jetzt als Grauzone, dann aus Trotz zu sagen, okay, na dann erst recht, dann mache ich es auch. Also es ist irgendwie so ein Gedankengang, den kann ich, gerade wenn es darum geht, sich so diese politische Position, kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, ist jetzt auch nicht so, dass ich das direkt nachvollziehen würde, aber dass ich das erstmal nur beobachtet habe. Aber ja, grundsätzlich kann ich das schon verstehen, dass man sagt, so ja, was wollen die jetzt von mir? Ich werde hier irgendwie die ganze Zeit nur blöd angemacht, ja, dann kommt doch her. Na, dann zeige ich euch mal, wie es richtig läuft.
Ja.
Und dann findest du natürlich eher offene Arme in rechten Kreisen als in linken Kreisen.
Ja, das stimmt auch wieder. Aber trotzdem, wie gesagt, man muss es ja sagen, jetzt hier gerade auch auf der letzten Platte, 74.000, habt ihr euch ja mit Gewohnheitstrinker doch sehr, sehr, also außerordentlich deutlich positioniert, ja. meiner persönlichen Meinung nach. Wie kommt's? Also hast du die Texte, schreibst du die Texte dort?
Bei Trinkern ist das ziemlich gleich verteilt unter uns. Aber den Text, auf den du ansprichst, den habe ich geschrieben, ja.
Okay, also wie kam es dazu? Also offensichtlich hat es dich ja beschäftigt, also logisch.
Sonst ja, genau, ja das ist ja so ein bisschen eine Mischung, also eine Reaktion eben auf Kassel, Halle und Hanau.
Mhm.
Und so eine schleichende Radikalisierung im Internet, die da auch... Und dann halt auch, da sind ja verschiedene so Konzepte irgendwie reingewurstet. Einmal die Vorstellung, dass es da irgendwie sowas wie ein wahres Volk gibt, dass ja. das dann nur irgendwann rauskommt. Und Entfesselung des Hasses, wie er halt im Internet sehr einfach stattfindet, ja. Das wollte ich eigentlich kontrastieren halt mit den realen, ja, Gräueltaten, die da stattgefunden haben vor unserer Nase. Meine Freundin kommt aus Kassel. Ja, das ist irgendwie sehr, also plötzlich so, ja, krass. Das ist
schon, ganz dicht dran, ne?
Das ist ganz dicht dran. Und deswegen war es mir auch wichtig, das halt beim Namen zu nennen. Zum einen, weil das sind halt konkrete Taten von Rassisten und Faschisten und Hitler-Fans.
Ja.
Die vor unseren Haustüren passieren und die nicht einfach so, ja, da war jetzt wieder irgendwas, sondern ich wollte das dann auch in einem Song einfach so konkret auch benennen. So, das sind nicht einfach nur Bedrohungen wie AfD kriegt 20%, sondern da gehen
Leute. Der vermeintliche Einzeltäter.
Genau, der vermeintliche Einzeltäter. So, nee, das sind wirklich Leute, die auf die Straße gehen und Menschen erschießen, weil ihnen ihre Hautfarbe oder ihre politische Meinung nicht passt. Und das sind halt einfach, das ist nicht mehr witzig. So, du kannst zwar Screwdriver hören und dich edgy fühlen, weil du dann ein bisschen angefeindet wirst, aber ab einem gewissen Punkt musst du doch mal die Eier in der Hose haben, um zu sagen, dass das Arschlöcher sind.
Ja, und dich davon auch distanzieren, ne, und abgrenzen.
Ja, das ist nicht mehr witzig dann. Ja, genau, also so ein bisschen aufrecht kann man da schon sein.
Ja, das verstehe ich. Nee, deswegen Hut ab dafür auf jeden Fall. Wie wurde die Platte allgemein aufgenommen?
Ja, die haben ja schön mitten in Corona rausgehauen. Deswegen kann ich da nur so ein bisschen Internet-Feedback und so persönliches Feedback und weitergeben. Das war eigentlich durchweg positiv. Wie die Konzerte laufen, weiß ich leider nicht. Keine Ahnung.
Gucken wir mal.
Mal gucken, ob wir mal wieder spielen.
Ja. Nee, weil ich frage nur, weil sie ja auch, also fand ich jetzt im Vergleich zu den Sachen davor auch stark produziert ist, also vom Sound her.
Ja, Grüße gehen raus an Simon. Der hat das, wir haben das, um mal so ein bisschen eigene Lorbeeren zu ernten.
Ja.
Wir haben vor der Platte einmal geprobt.
Ui.
Dann sind wir ins Studio gegangen, im Proberaum von Simon von Drinking Squad, der auch die Brutal Bravo Sachen aufgenommen hat. Haben dann haben freitags die Instrumente reingeschleppt, haben noch einmal die anderen Songs geprobt, Samstag komplett eingespielt und Sonntag, dann waren wir noch saufen und Sonntag habe ich den Gesang reingehauen. War eine richtig astreine Produktion.
3 Tage Vollgas gegeben, ja?
Ja, so eher 2.
Naja, nicht, also Hut ab. Also ja.
Das macht,
ich sag mal so.
Macht auch das Spaß bei den Gewohnheitstrinkern, dass wir alle schon so lange miteinander Musik machen und blicken, so wie der andere, was der jetzt möchte von einem. Und dann klappt das auch sofort.
Okay. Ist aber nach wie vor ja ein, also jetzt in Anführungsstrichen ein Spaßprojekt, oder? Also es macht Spaß, dass ihr spielt ein paar Konzerte und das war es dann aber auch, oder?
Ja, voll. Wir sind ja auch in der luxuriösen Situation, dass wir ab und zu ein paar Konzerte spielen können, nicht mehr bei den Hunden schlafen müssen direkt und uns dann ein paar Freunde treffen, betrinken und dumme Konzerte spielen. Ja, das ist ja hervorragend.
Ja.
Aber mehr. Ja.
Deswegen, also was will man mehr jetzt? Bei dir ist es aber so, du spielst jetzt auch noch, also du bist auch noch der Typ von Brutal Bravo.
Ja, aber die anderen von Gewohnheitstrinker sind auch die Typen von Brutal Bravo.
Genau, aber genau, weil wir jetzt nur miteinander reden, deswegen. Ach so, ja. Also warum noch eine zweite Band? Reicht nicht eine?
Ich spiele in 4, glaube ich, gerade. Ja. Naja, ach du, keine Ahnung, das läuft dann. Also Brutal Bravo ist eigentlich eine Idee, die entstanden ist mit Flo, unserem Schlagzeuger.
Mhm.
Der hat ja bei Backslide gespielt, wenn er das noch was sagt.
Ja.
Genau, so. Und der hatte immer Bock, der ist auch sehr euer-affin, ist ja eigentlich ein Punkrocker.
Okay.
Und so ein ehemaliger Nietenkaiser, der jetzt zu faul ist zum Haare stellen. Und der hatte immer Bock auf so eine richtig fiese Oi-Band mit den ganzen Skinheads zusammen. Und immer, wenn wir saufen waren, weil der auch so ein Walfischgänger war, ging die Idee wieder los. Und irgendwann habe ich halt einfach einen Termin vereinbart und die alle eingeladen. Dann haben wir mal ein bisschen was gecovert und dann haben wir halt gespielt. Ja, und da war eigentlich, ich meine, warum eine neue Band? Einfach, weil wir halt einen Bock hatten, irgendwie nochmal ein bisschen anderen Sound zu machen. Nochmal da was ausprobieren. Ja.
Und der funktioniert aber wahnsinnig gut. Also rein vom äußeren Eindruck her, wie gesagt, das kann jetzt pandemiebedingt auch alles völlig so verwaschen sein, weil ich meine, wann waren die letzten Konzerte? Das ist, glaube ich, auch schon anderthalb Jahre oder irgendwie so her. Fand ich, also Brutal Bravo, das irgendwie im Internet überall poppte dann, also ne, gingen die EPs dann hoch und keine Ahnung was, und Brutal Bravo hier und Brutal Bravo über alles.
Ja.
Aha. also Woran liegt es? Also ich meine, klar, ist Hitpotenzial noch und nöcher, aber ihr scheint ja da einen absoluten Nerv getroffen zu haben.
Ja, das waren wir auch überrascht tatsächlich. Auch weil das Logo 5 Minuten zusammen gebastelt wurde und so und jetzt habe ich schon irgendwelche Leute tätowieren lassen.
Okay.
Warum das? Keine Ahnung. Also wir hatten zum einen natürlich auch mega Glück mit Contra Records, ne? Und Longshot.
Mhm.
Das heißt, wir sind sehr schnell auch in die richtigen Kanäle geschoben worden.
Mhm.
Ja, und dann war es so ein bisschen das Ding, dass wir, glaube ich, eine deutsche Band sind und jetzt halt aus Deutschland irgendwie der deutsche Oi ja auch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und
aber woran liegt's?
Naja, weil wir so eine. Das ist so ein Gespräch. Warum ist der deutsche Oi so merkwürdig? Das ist ein Gespräch, das ich häufiger schon geführt habe mit Leuten. und da hat jeder so seine Theorie. Ich schiebe es auf den Onkels-Faktor, dass es in Deutschland die bösen Onkels gibt.
Es ist also mal so dieses Schmuddel-Image und
dieser Deutschrock-Einschlag.
Ah ja, okay.
Dieser baurige Deutschrock-Einschlag hat dafür gesorgt, dass das in so einer ganz merkwürdige Spoke noch gibt, die sich einige Jahre eingeschlichen hat in die deutsche Skinhead-Szene und dann merkwürdige Bands hat entstehen lassen, die da irgendwie zwischen Deutschrock und irgendwie Oi-Punk
so ein Spagat versucht haben, ne?
Ja, genau. Und das hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass deutscher Oi nicht sehr beliebt war bei vielen Leuten und schon gar nicht bei den coolen Großstadt-Berlinern. Ja, und Brutal Bravo hat dann, glaube ich, dadurch, dass wir halt Englisch sprechen und auch eher, also der Sound ist ja auch nicht sehr deutsch, wenn man das so sagen kann. Das sind ja eher
absolut, ja,
englische und amerikanische Bands oder auch französische Bands, die da den Ausschlag geben an unserem Sound und auch ja, der Brutalität, die da mitspielt. Deswegen war mein Eindruck zumindest so von denjenigen, die aus Deutschland Brutal Bravo mögen, dass es so ein bisschen wieder die Möglichkeit gab, dass eine deutsche Band irgendwie relevant sein kann in dieser Subkultur.
Ja, absolut. Aber es, wie gesagt, es scheint ja wirklich einwandfrei zu funktionieren und die Leute feiern es auf jeden Fall.
Ja, kommt ganz gut an, ja. Das ist schon mal ein Eindruck gewesen. Ja.
Also man kann sich nicht beklagen. Habt ihr Pläne mit der Band? Neues Material?
Ja, wir haben eigentlich eine neue Single im Handschuh. Die ist noch nicht aufgenommen. Wir müssen sie jetzt, also die Songs stehen im Grunde. Wir müssen es jetzt noch irgendwie nochmal schaffen. Das hat sich eigentlich, wollten wir im Februar schon aufnehmen und dann kam wieder Lockdown runter und das war ein Hin und Her. Und jetzt sind wir gerade dabei zu planen, die neue Single aufzunehmen. Das Logo ist schon bekannt, das Cover, so wie die anderen. Ja, das ist jetzt der nächste Plan und dann
ein
paar Konzerte spielen halt, was man halt so macht als Punkband.
Ja, naja, klar, irgendwann, wenn es wieder losgeht, ne? Ja. Absolut. Wo und warum Bomber 19?
Da darf ich gar nicht so viel erzählen, dann geht der ganze.
Das stimmt, der ganze, ja, sorry, also wir können es auch überspringen.
Der ganze Gossip verloren.
Weil das war ja auch, das war am Anfang, ne, als es mit der Band losging, da wusste ja auch keiner, wer da spielt, ne?
Ja, wir haben auch plump gelogen.
Okay. Aber siehst du, das habe ich nicht mitbekommen. Das war nur so, irgendwie ging so Bandcamp-Links auf Facebook und keine Ahnung was rum und keiner wusste so richtig, wer da spielt und Vermutungen hier und kein Merch und nein, das wird niemals auf Tape erscheinen oder maximal auf Tape und nie irgendwo anders.
Und dann sogar eine LP, meine Herren.
Genau, und dann habt ihr euch ja selbst verraten eigentlich, ne?
Ja, furchtbar.
Okay, dann lassen wir das, dann lassen wir da den mystischen Faktor, den wollen wir jetzt natürlich hier nicht zerstören.
Aber voll geile Musik, finde ich.
Super, ja. Also die Typen, die da spielen, die können es auf jeden Fall.
Ich empfehle aber Harley Benton 30 Watt Gitarrenverstärker. Gutes Ding.
Okay, hast du gehört, ja?
Habe ich gehört, ja.
Dann hast du jetzt, und darüber können wir ja reden, weil es ist bekannt,
ja.
Proto.
Proto, genau.
Das ist ja irgendwie ein ziemlicher Cut, wenn man sich so deine anderen Bands anhört.
Ja, ich glaube, bei Brutal Bravo klingt schon so ein bisschen an, weil ich da manchmal auch irgendwie einen Chorus an der Gitarre spiele. Aber Proto ist sozusagen ein
Post-Punk, oder? Kann man das so bezeichnen?
New Wave-iges Post-Punk-Projekt. Bandprojekt, wie man es auch nennen soll. Das ist halt, das spielen ja noch Wichtel und Kostja von The Lads, beziehungsweise Drinking Squad und Simon von Drinking Squad, der eben auch der Aufnahmetyp von Brutal Bravo und Trinker Album jetzt war. Der spielt ja Synthesizer und hat das Zeug aufgenommen und produziert. Also wir alle sind so ein bisschen Post-Punk, New Wave affin und eigentlich ist die Idee dann auch sowas zu machen entstanden, als wir Litovsk gehört haben, wenn ihr das was sagt, aus Brest haben die, glaube ich. Kennst du Syndrom 81?
Das kenne ich, ja.
Genau, die haben eine Split-Single mit Litovsk. Die kommen aus der gleichen Stadt, meine ich.
Okay.
Litovsk hat aber auch zwei Alben mittlerweile.
Ja.
Ist eigentlich auch Wurst. Also hervorragende Band.
Ja.
Und die haben wir auch alle sehr gut gefunden. Und gleichzeitig kommt noch hinzu, dass wir alle so ein bisschen auch, von Depeche Mode über Frustration bis die späten Blitzsachen so gut finden und einfach mal die, weil so ein Sound kannst du, wenn du Brutal Bravo bist oder Gewohnheitstrinker, wird es schwierig, plötzlich so mal was zu machen. Das ist irgendwie
unter dem Namen dann.
Unter dem Namen, das bricht zu sehr.
Ja, absolut.
Fliehende Stürme finde ich auch großartig.
Ja.
Ja, die haben das ja auch so gemacht. Fliehende Stürme hat sich, also Chaos Z war nicht mehr, war zu weit weg von Fliehende Stürme, also musst du eigentlich irgendwie anders benennen.
Absolut. Aber es ist ja trotzdem irgendwie so ein ziemlicher Bruch. Ja. Also jetzt Bruch, ne? Aber es ist ja was komplett anderes. Und also damit spricht man ja auch, weiß ich nicht, schon fast ein anderes Publikum an, oder?
Das weiß ich noch. Ja, ich glaube schon, aber ich weiß es nicht so genau, weil das die Platte gerade erst raus ist. Und
ja. Muss man mal gucken, wer am
die
Ende
über
kommt.
Über unsere üblichen Kanäle rausgekommen ist. Keine Ahnung, wie das aussehen würde, wenn die über so ein klassisches Postpunk-Label rauskommen würde.
Aber meinst du, es würde funktionieren, wenn du mit Proto und mit, weiß ich nicht, Brutal Bravo beispielsweise eine Show zusammenspielst? Funktioniert das? Oder geht das zu weit auseinander?
Ah, ich glaube, es gibt Schnittmengen zu Brutal Bravo, aber das liegt auch daran, weil ich die Songs geschrieben habe und da einfach zu nah dran bin. Ich glaube, Brutal Bravo hat schon auch Anflüge von so ein bisschen was Düsterem, was ja dann auch bei Proto irgendwie stärker zum Ausdruck kommt. Aber eine Show zusammenspielen würde ich deswegen schon ungern machen, weil es voll anstrengend ist.
Ja, so war es nicht gemeint. Es ging jetzt eher in der Theorie darum, ob die beiden Stile, ob sowas grundsätzlich funktionieren kann. Oder ob das
schon,
zu weit auseinander geht einfach.
Ich denke schon.
Oder ob dann, weißt du, so dieses klassische, dann kommen die Leute für die eine Band und für die andere Band gehen sie dann wieder raus.
Ja, das ist aber, Situation. Das machen nur die arroganten Großstadt-Berliner.
Ich nicht.
Nein, okay. Das finde ich auch ein Unding nebenbei. Ich schaue mir die Vorbands auch immer alle an.
Ich weiß nicht, wann das angefangen hat.
Ich bin nicht da, aber ich mache das trotzdem immer. Ich finde das wichtig. Und man findet dann auch geile Bands.
Ja, hundertprozentig. Ich bin da voll bei dir. Also es ist ja, weiß ich nicht, auch gerade bei so kleineren Shows, wenn da irgendein Veranstalter oder eine Veranstalterin, ich meine, man gibt sich auch ein bisschen Mühe, da so vielleicht ein cooles Line-Up zusammenzustellen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Bands spielen da. Und das ist dann, ne, ich kenne das noch früher aus meiner Veranstalterzeit, wenn man dann schon gefragt wurde, schickt man einen Zeitplan so nach dem Motto, damit man genau weiß, wann man da aufdribbeln muss, damit man eben die ersten zwei Bands sich nicht antun muss.
Ja, das irgendwie. Und wir sind ja auch selber lang genug Vorband gewesen und häufig auch immer noch Vorband.
Ja.
Insofern fühle ich mit jeder Band mit, die von einem leeren Konzertraum spielen muss.
Ja, das verstehe ich. Hast du musikalische Vorbilder?
Es gibt natürlich so ein paar Bands, bei denen ich am meisten klau, aber es ist ja dann auch...
Okay, Wiesen, bist du ehrlich.
Klar. Punkrock ist wie Lego spielen.
Überall ein Steinchen mal rausnehmen, ja?
Genau, und dann wieder zusammenbasteln. Aber klar, gibt es natürlich so Bands, bei denen ich mega viel mir abschaue.
Oder Künstler. Okay. Name and Shame.
Jetzt muss ich die Bands ein bisschen auseinander differenzieren. Also bei Brutal Bravo zum Beispiel ist eine Mischung aus Bone Crusher, Oxblood, Blitz, so die Richtung, würde ich sagen. Aber Bone Crusher würde ich schon sagen, finde ich eine großartige Band, weil die auch so eine Brutalität mit ganz einfachen Songstrukturen und trotzdem so einer schönen Melancholie verbinden.
Okay, ist das, nur für mich zum Verständnis, ist das dann, dass du Bausteine aus den Bands rausnimmst und sie neu arrangierst? Oder ist das nur so eine Art Inspiration und du fängst dann an, selber Sachen zu komponieren beispielsweise?
Also ich klaue schon teilweise plump Riffs.
Okay.
Ja, dann werden die halt mal ein bisschen langsamer, schneller und an der Zusammensetzung gespielt. Aber... Wir spielen ja keinen komplizierten Punkrock, wo du komische Melodien spielst und
Gitarrentechnik,
sondern wir schieben Powerchords hin und her. Wir haben ja mal drei, mal vier, mal fünf Akkorde. Okay, so. jetzt haben wir 40 oder 50 Jahre Punkrock. Das ist alles schon mal gespielt worden.
Dann gibt's in irgendeiner Form, ja.
In irgendeiner Form ja schon. Und dann gibt's natürlich, dann hört man sich halt eine Band an, die man großartig findet. Und dann ist okay, ja, also das klingt geil, weil der da das und das macht. Und den Kniff klaue ich mir dann.
So. Mhm, mh.
Und bei Monatstrinker würde ich sagen, dass wir ja auch sehr offensichtlich klauen und auch, also Zitate, also selbst bei Texten ja, spiele ich ja mit Zitaten auch gerne mal.
Mhm.
Die kann sich dann jeder raussuchen, der sie entdeckt. aber ich hoffe, es ist offensichtlich genug, dass es nicht als Diebstahl, sondern als Hommage anerkannt wird. Und da mit Riffs ist ja das gleiche Ding. Dann wird da mal irgendwie ein Riff geklaut und halt wird ja eh, am Ende wird da 20 Mal dran rumgespielt, bis es eh nicht mehr das gleiche Riff ist.
Also, ja, ja, klar. Ja. Aber es gibt jetzt, also es ist dann immer schon bandbezogen, aber für dich persönlich, keine Ahnung, irgendwie ein
Held hätte,
so Helden, Idol. Keine Ahnung.
Boah, nee. Es gibt, ja, keine Ahnung, es gibt halt so, ich muss mal überlegen.
Nee, muss ja auch nicht, also kann ja.
Es gibt natürlich gewisse Platten und so, die besonders eindrücklich für mich. Doch, ja, Klaus, Chefdenker Klaus.
Oh, okay.
Ja, den würde ich als, wenn ich groß bin, will ich sein wie Klaus.
Okay, also warum gerade der? Was macht den jetzt für dich persönlich so besonders?
Weiß ich nicht, der macht das irgendwie alles ein bisschen anders.
Ein bisschen cooler.
Ein bisschen, er ist so uncool. Er ist so cool in seiner Uncoolheit. Das ja. Ist nicht ganz beeindruckend. Wirklich. Und auch das komische Gitarrenrumgedudel bei denen, das trotzdem, weil es so überzogen ist, trotzdem so geil ist.
Ja.
Und der lässt sich halt auch textlich, ist das ja auch eine Mischung aus, hat er jetzt was auf dem Kasten oder ist er ein Idiot?
Genie und Wahnsinn.
Ja, er lässt das halt schön offen. Das finde ich auch finde ich super. Ja. Und okay. Ansonsten natürlich noch Weidner, Kevin P. und Gonzo. Ja, große Helden.
Okay.
Ich klaue schon viel bei meinen Onkels, muss ich zugeben.
Ja, es scheint zu funktionieren.
Ja. Das sind auch ne? Witzige Idioten.
Das ist wohl wahr, ja. Hast du außerhalb von diesem ganzen Eu-Punk-Kosmos Musik, die du hörst? Oder vielleicht auch eine musikalische Neuentdeckung, wo du gesagt hast, wow.
Musikalische okay. Neuentdeckung. Also ich höre ganz klischee-mäßig auch relativ viel Reggae, eher Rocksteady nebenher und auch
okay.
Und so Two-Tone-Zeug. Aber mein Hauptsteckenpferd ist nach wie vor Punk und Eu. Hardcore höre ich zum Beispiel fast überhaupt nicht.
Ich bin verwundert,
dass du mich gefragt hast, weil ich eher das Gefühl hatte, es ist ganz viel Hardcore. Was will der von mir?
Ja, aber es geht ja ne hier so ein bisschen auch über die eigenen Grenzen hinaus.
Über den Tellerrand hinausschauen.
Genau, über den Tellerrand hinaus. Vielleicht auch mal so ein bisschen Einblicke woanders zu geben. Und ich sag mal, ne, hier Teufel Berliner Weiße war ja auch schon hier Fahnenflucht in der letzten Folge. Also wir sind ja hier.
Das ist ja alles
United. Halten die Fahne hoch hier, die Punkrock-Fahne.
United, hat man
so ist es nämlich.
Genau,
ne?
Ja.
Nee, weil beispielsweise bei mir Neuentdeckung, oder also Neuentdeckung, war jetzt Orville Peck zum Beispiel.
Was ist das denn?
Na, so ein Country-Typ, der so Fransen vorm Gesicht hat. War ich total abgefahren.
Country finde ich zum Kotzen.
Ja, ich grundsätzlich auch, aber irgendwie, der hat so eine abgefahrene Stimme, die finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Deswegen hätte ja sein können, dass es bei dir vielleicht jetzt auch pandemiebedingt, so. Man kann eh nicht raus, man klickt sich so durch und entdeckt irgendwas.
Es ist eher so, dass ich nach und nach, also ich bin ja mit Jazz groß geworden, wegen meines Vaters, der Jazzmusiker war und auch immer in der Band gespielt hat. So, jetzt nach und nach fange ich an, mir die Musik, die ich ja eigentlich gut kenne, aber kein Wissen so richtig dazu habe, merke ich doch, eigentlich finde ich schon ganz cool. Ja, da gibt es schon gute Sachen. Also, so langsam kriege ich eine Affinität für Jazz. Da kann ich aber meine Street Credibility wieder reinholen, indem ich sage, dass der Gitarrist von den Alliierten dann auch irgendwann in der Jazzband gespielt hat.
Okay, also, ihr könnt euch alle wieder beruhigen, keine Sorge.
Auch unter alten 80er-Skins ist das sau cool. Ja, naja, so gibt's so ein paar Sachen, die ich doch irgendwie, höre ich ganz gerne mal.
Okay, cool. Bevor wir zum letzten Teil hier überspringen, gibt es eine deutsche Oi-Punk-Szene? Ist die da?
Ja, voll. Es gibt mehrere, würde ich sagen.
Okay, wo sind da die Grenzen? Wo unterteilen die sich? Also sind die jetzt geografisch oder?
Nee, ich glaube, das ist einfach sich so ausdifferenziert und so viele Zwischentöne gibt von Gruppen und Bands, die sich gegenseitig mögen und beliebäugeln und
unterstützen?
Nee, im Gegenteil. Okay. Die sind nicht cool genug und die sind auch nicht cool genug.
Naja.
Und dann gibt es die sehr cool sind und so, also und dann gibt es die Real Oi machen und die anderen sind weichgespült. Und dann gibt's, ja, also das ist so ein bisschen. Das merkt man tatsächlich auch bei dem Konzertpublikum von Brutal Bravo und Gewohnheitstrinker, dass da das Publikum sieht anders aus.
Besser?
Das würde ich so nicht sagen.
Nee, also bei beiden Bands kommen unterschiedliche Leute.
Genau, also bei Brutal, also während Gewohnheitstrinker hat ja einen kleinen Aufwind bekommen, nachdem Brutal Bravo plötzlich gehört wurde.
Okay.
Die Leute dann sagen, Gewohnheitstrinker, ich dachte immer, das ist voll die scheiß Bauernband. Das sind ja die von Brutal Bravo. So schlecht können die gar nicht sein. Und plötzlich haben sogar die coolen, arroganten Großstadt-Berliner Gewohnheitstrinker gehört.
Mir gefällt dir.
Ja, das finde ich auch. plötzlich Gewohnheitstrinker gehört, genau. Da, also das war zum Beispiel, da merkt man so eine Grenze, die da so ein bisschen stand oder besteht bei manchen Leuten. Und das ist ja dann klar jetzt. Früher gab es die Bandbomb-Skins, jetzt gibt es die Contra-Skins und keine Ahnung. Das sind immer so Gruppen und halt, wie sich das halt verändert, wenn eine Szene zu lange existiert.
Okay, aber es ist ja, also ist ja erstmal gut, dass es überhaupt noch so eine Szene gibt.
Ja.
Ne? Und dass das, also sie wird zwar immer älter, haben wir ja festgestellt, aber noch ist sie da.
Ja, und auch hier im Ruhrgebiet, wo ich jetzt bin, finde ich das eigentlich super. Da ist auf jeden Fall noch mehr los jetzt als bei uns im Süden.
Und ja, das ist.
Da gibt es ein paar, die schon lange und gerne und regelmäßig Konzerte organisieren und sich reinhängen und Bands. Und das finde ich sehr sympathisch hier.
Cool, schön. Dann würde ich an der Stelle den großen Hauptteil abschließen wollen und der kleine Nebenteil zu dem überleiten wollen. Und das ist ja immer dieses kleine Wunschline-up.
Mist.
Was am Ende hier immer noch rangebimselt wird. Du organisierst ein Konzert, du hast unendlich viel Geld, du kannst tote Bands zum Leben erwecken. 4 Bands im Idealfall. Wer würde spielen? Wo würde das vor allen Dingen stattfinden?
Ja, in Freiburg natürlich.
Selbstverständlich.
Im Walfisch.
Ja.
Und dann würden Troopers, Lokalmatadore und Bex Pistols spielen und danach Gewohnheitstrinker. Nee, am Anfang
Gewohnheitstrinker. Andersrum. Also ihr eröffnet genau.
Die Reihenfolge weiß ich nicht. Troopers, Lokalmatadore und Bex Pistols. Das wäre eine so fiese Saufparty, das finde ich hervorragend.
Wow, also das wäre wahrscheinlich auch für mich sogar eine Show mal, wo ich bis nach Freiburg fahren würde. Aber bei Troopers vielleicht vor ein paar Jahren.
Ja, in ihrer Hochzeit. Allesamt in ihrer Prime, wie man sagt.
Ja, geil. Also ist auf jeden Fall ein stabiles Line-up.
Das wollte ich schon immer mal organisieren. Das fände ich hervorragend.
Ich feiere es. Also mir gefällt es auf jeden Fall wahnsinnig gut.
Gut.
Ey, damit sind wir durch hier. Also ich bin zufrieden.
Keine Entweder-Oder-Fragen? Dann stelle ich dir Entweder-Oder-Fragen. Würdest du lieber, hättest du lieber 1000 Katzen oder 1000 Pudel?
1000 Katzen.
Okay. Würdest du lieber eine Woche lang mit Greta Thunberg zelten im selben Zelt oder eine Woche lang mit Alexander Gauland wandern gehen?
Gute Frage. Ich glaube, ich würde mit Gauland wandern gehen und ihn irgendwo in eine Schlucht werfen.
Das geht nicht. Du musst eine Woche komplett mit ihm von vorne bis Ende.
Das wird mir zu anstrengend. Da geht er mir zu sehr auf den Sack. Dann gehe ich lieber zelten.
Dann lieber mit Greta zelten. Okay.
Genau.
Ja, alles klar. Dankeschön, vielen Dank für das Gespräch.
Siehst du, einfach umgedreht. Wie ist es bei dir? 1000 Katzen oder 1000 Pudel?
1000 Katzen. Die sind.
Bist du auch eher der Katzenmensch?
Ich bin eher der Katzenmensch und ich habe nach wie vor 1000 Pudeln.
Und Greta oder Gauland?
Ich glaube, ich würde mit Gauland wandern.
Wirklich?
Ich finde Zelten richtig scheiße, deswegen finde ich auch Festivals scheiße.
Ja, ja.
Und ich glaube, Gauland ist zwar ein Schweinehund, aber immerhin noch ein erwachsener Typ, mit dem ich vielleicht ein bisschen sprechen kann oder irgendwann mich halt anschweigen kann. Ich glaube, beim Wandern kann man sich auch anschweigen.
Aber Zelten, obwohl, stimmt,
Zelten mit einem Teenager eine Woche lang, boah.
Ja, also gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite, Gauland ist natürlich auch wahnsinnig alt. So, ne? Also man könnte die wahrscheinlich langsam auch weglaufen.
Ja, aber dann langsam wandern ist ja auch in Ordnung.
Nee, ich wandere in meinem Tempo.
Ach so. Aber das ist dann nicht mehr mit dem Wandern. Da weißt du der Frage aus.
Stimmt. Okay, nee, ich bleib beim Zelten auf jeden Fall.
Ja, okay.
Super. Hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen?
Nee, das ist doch scheiße.
Nee, kann ja sein.
Nein, ich grüße niemanden.
Okay, dann...
Grüße an alle.
Grüße an alle. Dann sind wir hier durch. Danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke dir.
Für einen kleinen Sonntagsplausch. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir's.
Hervorragend. Ja, dann adieu und bis bald.
Ciao.